Willkommen zur 49. Ausgabe der Speckschau. Mein Name ist Lars und bevor ich heute mit der eigentlichen Filmbesprechung beginnen kann, muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten bzw. ist tatsächlich so passiert und bietet die Grundlage für den Film, den ich euch heute vorstellen möchte. Das Ganze klingt wie Material für Hoaxilla oder den Explikator, beziehungsweise das geheime Kabinett vom Butler, aber es ist tatsächlich so passiert. Im November 2001 fand ein Jäger in Minnesota in einem Waldstück eine tote Japanerin. Die Frau hieß Takako Konishi, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und die Dame war relativ dünn bekleidet, hatte einen kurzen Rock an und ein sehr dünnes Mäntelchen. Und im November in Minnesota, da liegt tiefer Schnee und die Temperaturen sind sehr niedrig. Also, man ging am Anfang davon aus, sie wäre durch Erfrieren gestorben. Und dadurch, dass das dann durch das Polizeisystem ging, dieser Fund, ist ein Polizist aus Bismarck darauf aufmerksam geworden. Bismarck liegt praktisch am anderen Ende des Bundesstaates Minnesota. Sie ist in den, die Frau ist in der Nähe von Fargo gefunden worden und Bismarck liegt praktisch am anderen Ende von Minnesota. Und dort hatte ein Polizist schon Kontakt zu ihr, einige Zeit vorher. Denn ein Lastwagenfahrer hatte Takako aufgelesen, wie sich herausstellte. Takako lief dort an einer Tankstelle herum oder an einer Raststätte und fragte, ob jemand sie mitnehmen könnte. Ein LKW-Fahrer hat sie dann eben mitgenommen und wusste aber nicht so richtig, was mit ihr anzustellen, denn sie sprach nicht vernünftig Englisch und er sprach kein Japanisch und deswegen wusste er gar nicht oder hat nicht so richtig verstanden, wo sie hin wollte und was sie eigentlich möchte und hat sie dann an der nächsten Polizeistation abgeliefert. Das war eben die Polizeistation in Bismarck. Dort gab es einen Polizisten, der eben versucht hat, mit ihr zu kommunizieren, versucht hat herauszufinden, was sie eigentlich möchte. Und es ergab sich für den Polizisten dann das Bild, dass sie das Geld sucht, was Steve Buscemis Charakter im Film Fargo in Fargo im Schnee vergraben hat. Also der Polizist dachte, Takako sucht einen Schatz aus einem Film und hat versucht, ihr zu erklären, das ist ein Spielfilm, das ist kein richtiges Geld und das gibt es nicht wirklich. Diesen Polizisten hat die Presse dann auch ausfindig gemacht und hat ihn interviewt und sowas lässt sich natürlich in der Zeitung und im Boulevardfernsehen dann gut verarbeiten und so hieß es dann schnell: Ha, diese Japanerin, die hat nicht verstanden, dass Fargo ein fiktionaler Film ist und dass sie ist halt auf der Suche nach dem Geld aus dem Film Fargo von 1996 gestorben und erfroren. Tatsächlich ist das Ganze viel trauriger gewesen, denn Takako hat früher bei einer Reiseagentur in Tokio gearbeitet und hat wahrscheinlich bei ihrer Arbeit einen amerikanischen Geschäftsmann kennengelernt, zu dem sie dann auch wohl einige Jahre eine Beziehung unterhielt. Das Problem daran war, er war verheiratet und Takako hat, nachdem sie ihren Job bei der Reiseagentur verloren hat, dann auch verstanden, dass er seine Frau nicht verlassen wird für sie. Und so kam es dann, dass Takako sehr deprimiert war wahrscheinlich und Liebeskummer hatte, keinen Job mehr. Und Sie hat dann letztendlich Orte besucht, an denen sie glücklich war, nämlich Fargo, wo sie nämlich in den Jahren vorher schon mal Urlaub gemacht hat mit diesem amerikanischen Geschäftsmann. Und hat sich dort dann mit Pillen und Alkohol das Leben genommen. Die Idee, dass Takako Konishi ja dort eben auf der Suche nach diesem Schatz umgekommen ist, hat sich allerdings gehalten. Die Medien haben das weiter verbreitet und so ist eine Urban Legend entstanden um diese Frau, die dort im Winter 2001 in Minnesota gefunden worden ist. Aus dieser Urban Legend oder beziehungsweise diese Urban Legend und die das, was wirklich passiert ist, hat dann ein Filmemacher namens David Zellner aufgegriffen und hat die beiden Dinge zusammengeführt und hat sich mal Gedanken darüber gemacht, was ist eigentlich fiktional, was ist eigentlich, also zu welchem Grad sind Filme eigentlich realistisch? Und aus diesem ganzen Wust ist der Film Kumiko the Treasure Hunter geworden. Das ist ein Film von 2014 aus Amerika, wie gesagt, von David Zellner. In der Hauptrolle Kumiko, die praktisch das Gegenstück ist zu Takako, sehen wir Rinko Kikuchi. Die kennt ihr zum Beispiel aus Pacific Rim oder Brothers Bloom. In Kumiko the Treasure Hunter sehen wir also Kumiko, die mit ihrem Leben in Tokio ganz und gar nicht zufrieden ist. Sie ist 29 Jahre alt, arbeitet in einem Büro und alle Seiten, ob es sei es ihr Chef, sei es ihre Mutter, üben einen ganz seltsamen Druck auf sie aus. Ihr Chef sagt, ja, du machst hier keine Anstalten, im Beruf aufzusteigen, du hast irgendwie keine Ambitionen beruflich, du bist auch nicht verheiratet, du hast keine Kinder, was willst du eigentlich vom Leben? Die jüngere Generation kommt nach und die möchten jetzt eigentlich schon deinen Job haben und du blockierst hier den ganzen Kreislauf. Unser schönes System, was wir etabliert haben, funktioniert nicht mehr, weil du hier stecken bleibst und nicht weiter aufsteigen willst. Und ja, ihre Mutter ruft nur an, um so die Eckdaten abzufragen, Beziehungsstatus und Einkommen und so weiter. Und ja, das ist alles. Kumiko findet das natürlich alles nicht gut, hat irgendwie keine richtigen Freunde, ist sehr einsam und in ihrer Freizeit geht sie aber auf Schatzsuchen und wir sehen ganz am Anfang, wie sie an einem Strand entlang läuft, in eine Höhle geht und ja dabei eine Karte in der Hand hat und in der Höhle gräbt sie eine VHS-Kassette aus und auf dieser VHS-Kassette ist Fargo, der Film. Also Fargo, der Film mit Steve Buscemi aus dem Jahre 1996, den der ein oder andere von euch sicher kennt. Und sie legt diesen Film in den Kassettenrekorder, in den Videorekorder und ja, hält das für einen Hinweis auf die nächste Station. Nur ist es ja bei so einer Schnitzeljagd, ist es ja nicht unüblich, dass man immer nur abschnittsweise vorankommt und das Ziel des einen Abschnitts ist eben ein Hinweis auf den Beginn des nächsten. Und so geht Kumiko dann eben davon aus, dass dort, ja, dass das Geld in diesem Film real ist und dass sie nach Fargo reisen muss, um das zu finden. Sie springt dann durch ein paar Ringe, also sie versucht sich Kartenmaterial von Minnesota zu beschaffen. Sie versucht genau abzuschätzen, an welchem Zaunpfahl jetzt das Geld vergraben ist, da im Film natürlich alles ja weiß zugeschneit ist und man nicht so richtig einen Sinn dafür hat, wo das jetzt genau ist, an welchem Abschnitt dieser Landstraße. Und versucht eben diesen Ort einzugrenzen. Und schließlich klaut sie dann die Kreditkarte der Firma, in der sie arbeitet, und fliegt damit nach in die USA, nach Minnesota, und versucht dann von einem Ende von Minnesota nach zum anderen zu kommen, nämlich nach Fargo, um den Schatz auszugraben. Das Interessante, was dieser Film macht, ist eben diese Urban Legend und die Realität miteinander zu verschmelzen. Kumiko ist eindeutig deprimiert, vielleicht sogar depressiv, und versucht eben, das als Ausweg zu benutzen, diese Schatzsuche. Und man weiß nicht so richtig, flüchtet sie sich da rein, weil das Ganze eben aus ihrer Perspektive erzählt wird, und in Japan ihr Leben ja doch ziemlich trostlos ist, wünscht man ihr, dass sie mit dieser Schatzsuche auch Erfolg hat. Und in den USA begegnen ihr Leute, die sie überhaupt nicht verstehen und die wirklich total seltsam sind. Das ist auch eine Errungenschaft dieses Filmes. Also mir persönlich ist die japanische Kultur nicht besonders nah. Ich war noch nie in Japan und ich weiß auch eigentlich zu wenig über Japan. Meine Vorurteile über Japan, das ist eigentlich das Einzige, was ich habe über Japan. Gleichzeitig bin ich eben mit amerikanischer Kultur aufgewachsen. Samstags morgens den Fernseher an, amerikanische Cartoons, amerikanische Filme ohne Ende geguckt. Und trotzdem ist mir in diesem Film die japanische Kultur nicht unbedingt sympathisch, aber ich kann sie eher nachvollziehen. Kumiko lebt halt in diesem System, diesen Druck, der von außen auf sie wirkt, den kann ich nachvollziehen, weil alle irgendwie an ihr rumzehren. Sie soll eben in bestimmte Schubladen der Gesellschaft passen, damit die Gesellschaft auch weiter funktioniert, damit es keine Ausreißer gibt und so weiter. Und gleichzeitig in Amerika, da sind halt Leute, die ihr sagen, ach, was willst du denn nach Fargo? Wir fahren zum Mall, das ist viel interessanter. Also gar nicht das, was sie will. Und dadurch, dass es eben aus ihrer Perspektive erzählt wird, ist man da so ganz bei ihr und denkt, was sind das denn für Leute, die hier rumlaufen? Ja, der Polizist, der sie dann irgendwo aufgabelt, der Amerikanische, bringt sie in ein chinesisches Restaurant und sagt der Köchin dort, sie soll mal übersetzen. Ja, also das ist ja im Grunde schon rassistisch. Er meint es nur gut, aber dass Chinesisch oder beziehungsweise Mandarin nicht das gleiche ist wie Japanisch, das könnte man ja eigentlich wissen. Kumiko zu begleiten auf ihrer Reise ist dann schon ziemlich interessant. Der Film wird für mich aber erst dann richtig interessant mit dem ganzen Drumherum, eben dieser Urban Legend und der tatsächlichen Geschichte, die da stattgefunden hat, die ja im Grunde noch tragischer ist als die Urban Legend. Denn ganz am Anfang von Kumiko, The Treasure Hunter, wird eingeblendet der Schriftzug, der auch am Anfang von Fargo nämlich zu sehen ist. Dort steht, die Handlung dieses Films basiert auf wahren Begebenheiten, bla bla bla. Das war natürlich nicht so. Das haben sich die Coen Brothers alles ausgedacht. Aber das ist natürlich ein Stilmittel, um das Ganze dramatischer zu machen, um das Ganze irgendwie interessanter zu machen. Und bei Kumiko The Treasure Hunter wird es jetzt auch eingeblendet. Und da stimmt es ja sogar. Denn da ist ja wirklich was passiert, was so im weitesten Sinne die Handlung dieses Films widerspiegelt. Und sich dann mal Gedanken darüber zu machen, was ist eigentlich Realität? Filme oder Kunst lügt, um die Wahrheit zu sagen. Und so ist es bei Kumiko The Treasure Hunter eben auch. Und also da kann man wirklich sich lange Gedanken drüber machen, über den Inhalt dieses Films auf dieser Ebene. Und das kommt eben noch da drauf zu dem, was in der Handlung selber passiert. Und ich finde auch die Figur Kumiko super sympathisch. Das ist eine Figur, mit der man mitfühlen kann. Sie will ausbrechen und ich glaube, dieses Gefühl hatten die meisten von uns schon mal, dass sie sich in dem System, in dem sie leben oder in ihrem Alltag eben nicht wohlfühlen oder bedrückt fühlen und dann eben versuchen, sich in etwas hineinzuflüchten oder aus diesem System hinauszufliehen. Ja, und Kumiko the Treasure Hunter ist nicht in deutscher Synchronisation verfügbar. Also ich bezweifle im Moment auch noch, dass es den auf DVD geben wird. Man kann ihn aber in Deutschland legal schauen, indem man auf Vimeo geht. Das ist diese Seite, auf der ihr landet, wenn ihr glaubt, ein YouTube-Video angeklickt zu haben, aber das Ganze ist dann doch auf Vimeo. Also so eine Art YouTube-Klon. Und die haben einen Service, der nennt sich Vimeo On Demand. Da habe ich schon mal ein bisschen was zu gesagt, als ich World of Tomorrow von Don Hertzfeld vorgestellt hatte. Und genau so kann man sich jetzt auch diesen kompletten Spielfilm hier angucken. Der kostet $3.99, glaube ich, wenn man den für 48 Stunden ausleihen möchte. Es gibt Untertitel, die braucht man wahrscheinlich sowieso, denn ein Teil dieses Films ist in Japanisch, eben der Teil, der in Japan spielt. Und wenn ihr kein Japanisch sprecht, dann braucht ihr eben Untertitel. Es gibt deutsche, englische Untertitel. Es gibt, glaube ich, 15 verschiedene Sprachen oder so, in denen ihr die Untertitel abrufen könnt. Also das geht. Ja. Also, Kumiko the Treasure Hunter, ein sehr empfehlenswerter Film, über den man lange nachgrübeln kann. Wenn ihr euch für die Urban Legend und die wahre Vorgeschichte interessiert zu Takako Konishi, geht auch auf Vimeo. Dort gibt es eine 25 Minuten lange Dokumentation namens This is a True Story. Die werde ich auch verlinken in den Shownotes. Und ja, dann wünsche ich euch viele interessante Gedanken, während ihr diesen Film schaut. Macht's gut, bis nächste Woche.
Die Speckschau ist eine Produktion von Lars Engelmann. Weitere Infos zum Podcast, die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme und zum Flattern gibt's auf herrvonspeck.de.